Nico, abseits ist, wenn der Schiri pfeift.
Aber ey, Pillow, ich sag dir ganz deutlich, wir haben genügend Potenz für die Bundesliga.
Ja, was soll ich dir sagen? Dann spielen wir halt hinten dicht, vorne hilft der liebe Gott. Also.
Und weißt du, wann wir am besten spielen, Pillow? Wenn der Gegner nicht da ist.
Wichtig ist auf dem Platz, der Fußball-Podcast mit Nico Backspin und Onkel Pillow.
Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom wirklich wichtigsten Fußball-Podcast auf diesem verdammten Planeten mit dem Namen Wichtiges auf dem Platz. Mein Name ist Nico Backspin, bei mir ist wie immer Onkel Pillow. Geht's dir gut?
Ja, sehr. Du sagst immer den wichtigsten und relevantesten. Gibt's noch einen zweiten neben uns, der über Fußball spricht, einen Podcast?
Nee, in Deutschland nicht.
Oder?
Es gab mal einen, aber da hat Peter den Stecker gezogen, hat den gelöscht aus dem Internet. Oder, Peter?
Ja. Genau so war es, ja. Verklickt zweimal und dann hier rüber gewechselt.
Sehr gut, sehr gut. Finde ich sehr gut. Wir sind eine Runde von, ich sag wie es ist, einfach Laiendarstellern, die immer so tun, als ob sie ein bisschen Ahnung von der Materie hatten, aber in Wirklichkeit nicht. Wir wollen jetzt aber in den nächsten Wochen erzähl's, ja, bitte.
Nee. Ich wollte jetzt gar nicht auf meine Expertise von über 1400 Kreisliga-Einsätzen hinaus. Ich wollte einfach nur mal festhalten, und das haben wir an der Stelle noch nie gemacht. Das jetzt hatten wir ja schon professionelle Trainer, auch aktive hier, letztens mit Peter Hyballa. Wir hatten ehemalige Fußballprofis da mit Christian Panda, Hans Sapai, ich saß auch schon mit Gerald Asamoah in einem Format und so. Und da haben wir schon festgestellt, dass wir mit unseren Laien, ich meine, das ist eine Laienmeinung, weil wir sind halt keine Profis, so, Punkt, das ist die Definition des Wortes, aber in der Regel gar nicht so verkehrt liegen, Digga.
Ja, aber pass mal auf.
Auch mal so taktische und so. Guck mal, ich habe in der Kreisliga immer gesagt, wenn meine Beine das umsetzen könnten, was meine Augen sehen, ne? Ich weiß nicht, ob es dann für einen Profi gereicht hätte, aber wären auf jeden Fall ein paar Ligen höher gewesen. Aber ich habe die Lücken gesehen, aber ich konnte die Pässe halt nicht spielen. Weißt du? Von
daher. Ja, und du wirst auch bestimmt die eine oder andere Situation gehabt haben, wenn die beide dann nicht ganz gemacht haben, dass du wolltest, zack, lag der Gegenspieler, zack, rote Karte. Und mit Lücken Pech war es vielleicht ein Kollege von unserem heutigen Gast, der dafür gesorgt hat, dass du halt mal eine Woche länger geduscht hast. Bei uns ist, oft kopiert, selten erreicht, Schiedsrichterlegende Patrick Hittrich. Hey, schön, dass du dabei bist.
Jo, moin, grüßt euch.
Herzlich willkommen.
Hast du jetzt ungefähr ein Gefühl, worauf du dich eingelassen hast? Bist du dir sicher? Also du hast noch die Chance auszusteigen.
Jo, ich komme von ganz unten, macht euch keine Gedanken. Ich komme aus Hamburg-Müllmannsberg. Also ich bin alles gewohnt, ja. Ich habe alles gesehen. Ihr könnt mich nicht schocken.
Ja, sehr gut.
Dann haben schon viele Folgen.
Schönes Eingangsstatement.
Aber wo wir gerade sind, ich schlag mal kurz eine Brücke. Jetzt hat Nico gerade unterstellt, dass ich ein unfairer Fußballer war und deswegen immer rote Karten gekriegt habe. Das stimmt absolut nicht. Die Anzahl an roten Karten, die ich gekriegt habe, über weiß nicht wie viele Jahre, kannst du an einer Hand abzählen. Und dann möchte ich mal kurz auf eine spezielle hinaus. Und ich war mir damals und bin mir bis heute nicht sicher, ob das so korrekt abgelaufen ist. Guck mal,
Patrick, kannst du ihm helfen?
Wenn du mir jetzt sagst, okay, ja, das ist so, dann alles klar, dann setz du mir
wieder. Warte mal ganz kurz, warte, es ist so.
Der Kollege hatte recht.
Nein. Aber die Anekdote möchte ich trotzdem erzählen.
Gerne.
Wir haben ein Auswärtsspiel gehabt in Ückendorf. Ja, sagt euch, kann man auf jeden Fall Auswärtsspiel. Und kommt eine scharfe Flanke rein. Ja, das ist ein Stadtteil von Gelsenkirchen-Ückendorf. Da hat auch die Schalke A-Jugend lange gespielt. Auf dem Rasenplatz sogar. Und der Pillow geht hoch zum Kopfball, also Flanke kommt rein, ich als Verteidiger gehe hoch und versuche ihn zu klären und kläre ihn auch, aber sehr scharf neben dem Pfosten, also wäre fast ein Eigentor gewesen. Und dann ruft ein Kollege von mir, der aber Auswechselspieler der anderen Mannschaft ist, mit dem ich aber seit klein auf befreundet bin, ruft so auf dem Feld, oh Pillow, du Blindpese, mach ihn doch rein, so lustig. Und ich schreie so zurück, mal sag ruhig, du Blödmann, irgendwie sowas, ne? Aber so aus Spaß, weil wir uns kennen, da habe ich eine rote Karte für gekriegt.
Ja, Beleidigungen gegen Mitspieler sind ebenfalls mit einem Feldverweis zu ahnden.
Ja, da möchte ich an der Stelle ganz ehrlich nochmal auf unser Fundstück der Woche.
Wenn ich das mal so sagen darf.
Na, aber Pillow, Fundstück der Woche letzte Woche, Peter, oder? War doch, ne? Gegenspieler, der Verteidiger schubst seinen eigenen Torhüter, der fällt um, ja. Theatralisch zu Boden, zack, rote Karte.
Ja, aber ich habe keinen geschubst, ne?
Ja, aber das ist ja jemand beleidigt. Das ist ja völlig irrelevant. Das ist ja ein Problem unserer Gesellschaft, wenn wir hier jeden beleidigen, ob mit oder Gegenspieler. Wo sind wir hier schon wieder? Was ist los mit euch?
Ja,
das war doch ein Kollege von mir und das war offensichtlich.
Ja, ein Kollege, was beleidigst du einen Kollegen? Den musst du lieb haben, den musst du knutschen, den kannst du nicht, kannst nicht beschimpfen.
Da geht doch den Schiedsrichter nichts an, weil ich mit meinen Kollegen mache. Nein, aber gut, wenn du sagst, dann ist so, okay, dann bin ich ruhig. Dann war die rote Karte.
Das wird ein richtig spaßiger Abend heute, Peter. Was haben wir uns hier eingelassen? Wir müssen trotzdem einmal kurz prüfen, ob unser Gast ins Format passt. Kannst du das mal übernehmen?
Das kriegen wir schnell hin. Machen wir mal 3 bis 5 Fragen, je nachdem. Einstiegsfrage: Warum bist du kein Profi geworden?
Weil ich 3 Kreuzbandrisse habe. Und weil ich glaube, am Ende es auch wirklich nicht gereicht hätte zum Profi. Ich denke, bis zur Regionalliga hätte ich es gebracht, aber viele Verletzungen und dann glaube ich am Ende, ja, die Endqualität hat nicht gereicht.
Wir hatten es auch gerade schon ganz kurz im Vorgespräch. Die nächste Frage schließt daran an. Was war denn der größte Erfolg deiner aktiven Laufbahn? Denn da gibt es ja einiges zu erzählen, auch wenn du es gerade so runterspielst.
Ja, du meinst jetzt aber nicht als Spieler, ne?
Doch, wir sind bei Spieler.
Wir sind immer noch bei Spieler, alles klar. Also ich habe in der Hamburger Auswahl gespielt und dann damals gab es, ich weiß nicht, wer in Hamburg aus Hamburg kommt, du Nico sicherlich, Vorwärts Bild steht,
ja.
War früher der Verein, der jetzt Vorwärts Wacker 04 heißt und es war immer in der Jugend der beste Hamburger Verein, bei dem ich dann gespielt habe, wurde fast schon abgekauft, kann man sagen, vom MSV Hamburg, vom Müllmannsberger Sportverein, hab da jahrelang gespielt, hab sogar ein Jahr lang Sperre bekommen, weil ich als Kind gewechselt bin, so ein Mist gab's früher, und hab dann da jahrelang gespielt und bin dann irgendwann von Billstedt gewechselt zu St. Pauli und dann wieder zurück zu Billstedt Horn und dann wieder zum MSV. Also ich habe relativ versucht, in der Jugend habe ich eigentlich alle Leistungsklassen, damals gab es ja nicht die A-Jugend-Bundesliga, sondern gab es ja A-Jugend-Leistungsklasse, A-Jugend-Sonderklasse, die habe ich alle durchgemacht und bin dann am Ende wieder beim MSV gelandet, weil ich dann mit am Ende zwei Kreuzbandrissen und schon meiner anstrebenden Schiri-Karriere mich dann umentschieden habe.
Heißt, die höchste Spielklasse deiner Karriere war?
Ja, im Endeffekt die A-Jugend-Leistungsklasse.
Okay. Ja. Kommen wir zu einem ganz bestimmten Ergebnis. Erinnerst du dich an das schönste Tor von dir als Spieler?
Ja, hundertprozentig. Das war beim Osterturnier, da lag ich quer in der Luft. Seitdem nennen sie sich Seidfalzi Paddy.
Ja. Schöner Name.
Der ist in den Giebel eingeschossen, das kannst du dir nicht vorstellen. Das ist ganz Tor auseinandergeflogen. Aber nächste Frage.
Warst du denn Stürmer?
Ja, ich war so der Zehner, der Verteiler und rechts die Sieben dann früher, rechter Läufer. Das waren ja die Bezeichnungen, die man hatte. Aber ich war schon Ballverteiler und nie ganz Stürmer, aber Offensivspieler auf jeden Fall.
Und nach der Hütte haben sie auch das Stadion nach dir benannt, oder?
Das Stadion, den Stadtteil wollten sie auch umbenennen.
Haben sie aber nicht.
Also, durften sie nicht. Nee, ja.
Okay. Paddyberg, nee.
Der Antrag liegt noch irgendwo im Amt, ja.
Ja, genau. Ja.
Und dann kommen wir zur Abschlussfrage, die wichtigste. Was ist wirklich wichtig auf dem Platz?
Respekt.
Boah, ich wusste, dass du das sagst. Ja. Ich hab's gewusst.
Ist auch schön, dass diese Frage meistens mit einem Wort beantwortet wird.
Ja.
Aber es war so klar, dass du damit kommst, denn ich würde nämlich jetzt die Anschlussfragen an das, die Peter gestellt hat, gerne gleich nochmal öffnen. Was ist denn das geilste Tor, das du als Schiedsrichter miterlebt hast, wo du danach gedacht hast, okay, wow.
Ich würde sagen, nicht das geilste Tor, sondern die ganze Torfolge. Ich war nämlich Assistent bei Bayern gegen Wolfsburg, wo Lewandowski nach der Halbzeit 5 Tore geschossen hat. Da war ich Assistent. Ja. Und das würde ich so als die geilste Torfolge sehen. Ich habe aber jetzt auch in Bochum zum Beispiel letzte Woche vor 2 Wochen gepfiffen. Da hat der Matanovic, oder glaube ich, heißt er so? Ich weiß gar nicht.
Das lange
zweite Mal dieses 40-Meter-Tor geschossen. Da war ich jetzt auch dabei. Also ich habe schon ein paar geile Buden gesehen. Und die findet man auch als Schiedsrichter gut. Also das, weil man ja auch Fußball Sympathisant und Fußballfan ja war und ja auch Fußball geil findet, das kann man schon miterleben. Aber was war jetzt das? Nicht die Säge auf dem Platz, ne? Aber
also, mach doch mal schon beim gut. Nächsten Mal.
Ja.
Das mit Abklatschen
echte OGs,
oder so.
Ja. Echte OGs, die unseren Podcast hören, wissen dann, woher das kommt.
Ja, finde ich aber gut. Und das größte Erlebnis für dich mit der Pfeife in der Hand?
Oh, das größte Erlebnis mit der Pfeife in der Hand, das muss ich immer wieder nennen, das sage ich immer wieder, das ist das erste Bundesligaspiel, das ich gepfiffen habe. Das bleibt für mich das erste geile Ding, weil es einfach so gut lief. Ich glaube, du erinnerst dich nicht so geil daran, wenn das irgendwie nicht so geil lief. Aber bei mir war es so, dass ich hatte keine gelbe Karte, alles lief total reibungslos und für so ein erstes Bundesligaspiel ist das einfach Weltklasse, weil dass du keine Karte im Spiel hast, das kommt auch ultra selten vor. Und deswegen erinnere ich mich da immer gern zurück. Aber ich habe auch in der Champions League als Torrichter Liverpool gehabt. Ich war in Rom, ich war in Sevilla gegen Liverpool. Ich habe schon viele geile Stadien und viele geile Sachen erlebt. Das war schon cool alles.
Ja, das glaube ich, das kann ich mir auch recht vorstellen. Das ist ja dann am Ende auch die Faszination, diese kleine Essenz, auf dass man das alles immer runterbrechen kann. Egal wie tief man in dem Ding drinsteckt. Es gibt dann immer diese Dinge, die einem das noch zurückzahlen, warum man das alles macht.
Klar.
Also kann ich mir.
Ja, also die Frage, die wahrscheinlich jetzt viele hören wollen, die bestelle ich aber bewusst nicht, nämlich gibt es irgendeinen Spieler oder irgendeinen Trainer, mit dem du gar nicht zurechtkommst, dann lassen wir jetzt komplett außen vor, da will ich dich gar nicht hindrängen. Aber die Gegenteilfrage, würdest du sagen, so mit Hinblick auf deine bisherige Laufbahn, gab es vielleicht einen Spieler oder einen Trainer, wo du gesagt hast, ey, mit dem immer super, immer auf Augenhöhe, immer respektvoll, so den du besonders hervorheben kannst?
Auch das kann man nicht machen, weil man dann ja auch wieder einen Unterschied herstellt.
Ja, ja, das ist schwierig, ne?
Ja, das ist für einen Schiedsrichter echt schwierig. Dünn, ja? Okay. Und ja, okay. Weil alles, was man irgendwann gegen einen verwenden kann, ja, so ist okay. Unsere, leider okay. Ist unsere Gesellschaft heute so und auch die Presse ist so, sobald du dann genau diesen Menschen nennst und du hast dann ein Spiel, wo genau für diesen Verein okay. Du vielleicht irgend so einen halbgeilen Elfmeter pfeifst, heißt es, ist doch klar.
Ja,
ist doch klar, okay. Der mag die, ist doch klar. Deswegen sind das genau die Dinge, die man sicherlich, und das ist eigentlich auch, muss ich ganz ehrlich, eigentlich ist es auch schade, weil es gibt
total.
Menschen, die man besser findet und Menschen, die man nicht besser findet. Nicht, ich würde nie im Leben, würde ich deswegen mich auf dem Platz parteiisch verhalten, nie im Leben.
Das ist ja der Punkt, also was man auch immer ein bisschen unterschätzt, warum man Schiedsrichter wird, da gibt es ja bestimmte, also gibt es ja schon Entscheidungsgründe für, die man auch manchmal nicht unterschätzen darf. Und da gehört auch immer, was ich habe ja selber mal, also als ich 14 war, das gemacht und so, und dann mal ein bisschen den Linienrichter gemacht, so in mittelhoher Klasse, ein bisschen was davon miterlebt, am Ende mich dagegen entschieden. Aber ich habe immer so einen Ehrenkodex wahrgenommen an jeder Stelle, den man nicht unterschätzen darf, der ja dann auch bis in jedes Spiel gehört. Natürlich gibt es eine persönliche Note, die dazu gehört, aber es gibt auch immer noch das, den Grund, warum man Schiedsrichter geworden ist. Und den darf man nicht unterschätzen, glaube ich.
Nee, ich meine, ja, das machst du auch automatisch. Also ich finde, das machst du automatisch.
Ja.
Also das eigentliche Problem ist ja, dass ich hier einem aktiven Bundesliga-Schiedsrichter die Frage stelle, kannst du da jemanden besonders positiv vorheben? Und der spricht es nicht aus, weil, wie er gerade schon gesagt hat, also das, er findet das sich ja jetzt gerade nicht, ne? So, weil eventuell dann irgendwer das zukünftig mal negativ auslegen könnte. Und ich glaube, das ist, wie du schon gesagt hast, schade, dass es so ist. Ne?
Und ja, klar. Jetzt kommen wir nämlich zu dem eigentlichen Punkt, der es auch ein bisschen schwierig macht heute, denn wir haben ein Format, in dem wir uns über zweite, erste Liga und international unterhalten wollen und suchen uns mal ein paar Themen raus. Bundesliga gibt es nur ein Thema, über das man reden kann, sollte, muss. Und ausgerechnet heute haben wir uns einen Schiedsrichter eingeladen, der jetzt logischerweise nicht bis ins Detail mit uns den Fall durchgehen wird. Aber vielleicht hast du den einen oder anderen Gedanken, der nochmal so, wenn man es ein bisschen rauszoomt, das Ganze zur Betrachtungsweise hilft. Denn die News ist natürlich das, was im großen Duell zwischen Borussia Dortmund und Bayern München passiert ist. Da gewinnt Bayern München am Ende durch einen Elfmeter. Es gibt ganz viele Entscheidungen, die diskutiert wurden. Es wird viel darüber geredet, ob jetzt Reus Elfmeter oder nicht, ob Haaland, Lewandowski, ob Elfmeter oder nicht, ob Handspiel von Hummels. Das Gesamtpaket ist ziemlich wild. Patrick, meine ganz allgemeine Frage. Was denkst du darüber, wenn du diese Diskussion rund um dieses Spiel so mitkriegst? Was ist so dein erster Gedanke?
Ja, mein erster Gedanke ist unfair. Ist unfair, weil ich jetzt, und das wird mir vielleicht Pillow auch bestätigen, ich weiß nicht, ob er das Spiel noch weiß, ich habe ja zwei Schalke-Spiele auch gepfiffen, wo ich nicht so gut performt habe und wo die Schalke-Fans mir auch auch schon echt heftig zugesetzt haben, also in Social Media und auch so, und wo ich auch wirklich mein Fett wegbekommen habe. Man weiß, wie man sich als Schiedsrichter fühlt nach so einem Spiel, und manchmal ist es so, die Frage, was habe ich eigentlich falsch gemacht als Schiedsrichter und warum werde ich jetzt so angegangen als Schiedsrichter? Und deswegen fällt mir in diesem Zusammenhang immer unfair ein. Ich finde, dass man über das Spiel sagen kann, was man will. Und wie gesagt, ich bin keiner, der Schiedsrichter beurteilt, weil erstens steht mir das nicht zu, zweitens sitze ich im Glashaus, deswegen werde ich es nicht tun. Aber grundsätzlich ist diese ganze Diskussion, und das ist das, was ich vorhin auch schon mal angerissen hatte, off the record, dass man als Schiedsrichter immer alleine dasteht. Also du triffst irgendwelche Entscheidungen nach bestem Wissen und Gewissen, zumindest geht es mir so. Ich muss ja für mich sprechen, wie ich es denn tun würde auf dem Platz. Du triffst Entscheidungen nach bestem Wissen und Gewissen und die sind nicht immer richtig oder können vielleicht auch anders ausgelegt werden. Und irgendeiner findet dich immer scheiße. So, und das wird in einer Art und Weise dann nach außen getragen, die ich einfach komplett unfair und nicht in Ordnung finde, weil man immer auf eine einzelne Person rumhackt. Da sind 11 auf der einen Seite, 11 auf der anderen Seite. Da stehen Bundesliga-Vereine mit Strahlkraft dahinter, völlig egal, welcher das jetzt ist. Und die hauen alles raus und du stehst da und hast deine Entscheidung getroffen und bist immer im Verteidigungsmodus. Du kannst nie agieren als Schiedsrichter, du musst immer reagieren. Wir reagieren immer nur auf Sachen. Wir treffen eine Entscheidung, weil irgendwas passiert ist. Einer beleidigt uns, wir geben eine rote Karte, wir reagieren. Einer sagt irgendwas über uns, wir reagieren und müssen uns verteidigen. Wir sind immer in so einer Defensivhaltung, in einem so einem Modus, wo wir uns immer verteidigen müssen. Und dann tut man das und dann ist es immer noch nicht gut. Ich will nicht rumheulen, um Gottes Willen, das meine ich nicht. Ich habe mir den Job ausgesucht, ich kriege dafür Geld. Ich bin zufrieden mit dem Job und ich mache den Job gerne. Aber manchmal finde ich das ganze System dem Schiedsrichter gegenüber unfair. Nichtsdestotrotz muss man sich auch als Schiedsrichter immer wieder selber hinterfragen, habe ich alles richtig gemacht, das mache ich nach jedem Spiel.
Das ist ja ehrlicherweise schon auch eine ganz gute Zusammenfassung von dem, was man so mitnehmen kann, wenn man im Detail drauf guckt. Pillow, hast du das Spiel mitgekriegt, dann hast du die ganzen Szenen und die Diskussion darüber so ein bisschen wahrgenommen?
Du, ich war genau in den, sagen wir mal, 10 Minuten, Viertelstunde, wo dann diese Elfmetersituation war, war ich gerade einmal raus aus der Wohnung und nicht vom Fernseher. Deswegen muss ich mir dann im Nachgang in Zusammenfassung und so zusammenkleistern. Also ich würde das jetzt mal zweischichtig beleuchten, weil im Vergleich zu Patrick bin ich kein aktiver Bundesliga-Schiedsrichter. Und zwar einmal in die reine Bewertung, und das ist dann halt meine persönliche Meinung, ist es ein Elfmeter oder ist es kein Elfmeter? Und dann nachgelagert die zweite Schicht, wie wird da von Jude Bellingham und Borussia Dortmund mit umgegangen? So, das sind aus meiner Sicht zwei verschiedene Paar Schuhe. Und bevor ich diese Beurteilung abgehe, weil ich tue mich da echt schwer, also das können wir, glaube ich, mal vorweg sagen, das war keine leichte Entscheidung, ne? So. Dann vorweg gesagt. Also gab durchaus zum Beispiel 2 Wochen vorher, samstagsabends in Bremen, in der 6. Minute der Nachspielzeit. Das war relativ einfach zu entscheiden, aber lassen wir den zu. Also grundsätzlich vorab gesagt, wenn ich die Bilder sehe und höre, wie der Aufschrei kommen wir gleich zu. Bevor ich jetzt sage, war das für mich ein Elfmeter oder nicht, wie ist denn aktuell, und da meine ich jetzt tatsächlich nicht zynisch oder ironisch, wie ist denn die aktuelle Regelbestimmung? Weil das ändert sich in letzter Zeit ja häufiger. Geht es jetzt gerade um die Absicht? Geht es um eine unnatürliche Körperhaltung? Geht es darum, wie weit der Arm vom Oberkörper abgespreizt ist? Geht es um alles drei? Wir haben den Fachmann jetzt hier.
Ja, ich beantworte die Frage gerne. Was ich immer wirklich auch in aller Deutlichkeit und auch an Kritik mal an euch alle sagen muss, es gibt auch so eine Selbstinformationspflicht, ja, weil ich kann ja nicht an jeder Haustür klopfen wie Angela Merkel, die ja auch nicht jede Gesetzesänderung dir sagt, ne? Also die klopft jetzt nicht bei dir und sagt, pass auf, Paragraph 327 BGB wird jetzt geändert. Wir marschieren vor jeder Saison in die Vereine mit einer Regelschulung. Ich weiß nicht, wie viele Leuten ich schon alles irgendwas erklärt habe. Deswegen, und diese Fragen werden mir immer wieder gestellt und ich frage mich, wollen die Leute das nicht wissen? Haben Sie da keinen Bock zu oder warten Sie einfach, weil Sie sagen, ich verstehe das nicht, ich raff das alles nicht mehr. Hört man auch von Kommentatoren relativ häufig, jetzt verstehe ich hier gar nichts mehr, obwohl Sie es ganz genau wissen. Das einfach mal als Grundkritik, schüttelst jetzt nur im Kopf. Es gibt eine ganz klare Regel. Es gibt,
okay,
die ist komplett eindeutig. In der letzten Saison, muss ich ganz ehrlich sagen, hat man diese Handregel in 50.000 Facetten aufgeteilt. Das war wirr und nicht okay. Jetzt sagt man, die Absicht steht über allem.
Okay.
Die Absicht steht über allem. Aber manchmal ist es so, dass Absicht halt nicht ausreicht und dann sucht man sich Kriterien, die man da unterbaut, um ein Handspiel zu bewerten. Und dann gibt es diese Kriterien, die man in der letzten Saison genommen hat, wie Arme über Schulterhöhe. Unnatürliche Handhaltung, passt es zum Bewegungsablauf? Alles das musst du bewerten, genau. Wenn ich jetzt normal laufe, wie normaler Mensch, ja, und wenn ich normal laufe, habe ich den Arm so leicht unter Spannung, aber nicht ganz doll. Kriege ich da den Ball gegen, schwingt meine Hand weg. Habe ich aber den Arm unter Spannung, ja, und spanne ihn an und drücke den Arm nach vorne und da geht der Ball gegen und der springt wie so ein Flummi auf die andere Seite, dann könnte ich ja davon ausgehen, ja, der hat den Arm unter Spannung, der wollte ihn wahrscheinlich aufhalten. Alles das sind Kriterien, die man natürlich hinzuziehen muss, wenn man mit dem Oberbegriff Absicht nicht mehr weiterkommt. Und die baut man sich dann zusammen. Aber der Oberbegriff ist Absicht. Und Absicht ist immer dann, wenn man den Ball absichtlich mit der Hand spielt. Ich weiß ja nicht, früher auf dem Hinterhof in Mansberg war das immer der Fall, wenn ich den gefangen habe, ja, oder weggeboxt habe und ich kein Torwart war. So, das ist relativ einfach. Das heißt also, man führt die Hand zum Ball. Das ist immer Absicht. So, tue ich das nicht, sondern mach irgendwelche wirren Bewegungen mit der Hand, dann musst du das zusammenbasteln. Und so ist es einfach runtergebrochen. Aber es gibt in jeder Regel, fast immer, gibt es einen Ermessensspielraum.
Total.
Und diesen Ermessensspielraum, und das ist das Interessante, den akzeptiert die Fußballgemeinde nicht, weil man sagt, jetzt haben wir den Videoassistenten, jetzt muss alles geregelt werden, jetzt muss alles klar sein. Aber dieser Ermessensspielraum macht es dem Schiedsrichter, nämlich in einer zum Beispiel Engspielführung, wenn die nur treten wie die Karussellpferde, ja, oder in einer langen Leine, wenn man das Spiel laufen lassen kann, weil die Fußball spielen, ist der Schiedsrichter dafür verantwortlich, dieses Ermessen so auszuschöpfen, dass er einmal die Balance hält und einmal dafür verantwortlich, dass das Spiel geil ist. Das erlaubt ihm das Ermessen. Und das wird nicht akzeptiert bei Entscheidungen, die eine Tragweite für das Spiel haben, nämlich Strafstoß und rote Karten. Auch da gibt es gewisse Ermessensgrenzen und die will immer meistens der Verein, der benachteiligt ist, nie hören.
Ja, also damit skizzierst du, glaube ich, schon ganz gut das eigentliche Problem. Also ich nehme für mich jetzt mit, also um nochmal zu dem Elfmeter zurückzukommen, wenn es um die reine Absicht geht, würde ich jetzt aus meiner persönlichen Meinung raus sagen, kein Elfmeter, wenn wir da andere Faktoren noch mit reinkommen, mit Arm angewinkelt oder hoch, oder muss der Arm da sein, ist halt eine natürliche Körperhaltung, glaube ich nicht, so, zumal der Kopf ja auch direkt hinterm Arm ist und wäre der Arm nicht da, hätte er mit dem Kopf klären können.
Ich muss da einmal kurz reingehen, es gibt ja auch ein offizielles Statement vom DFB, von der sportlichen Leitung. Ein offizielles Statement direkt am Tag nach dem Spiel, wo alle interessanten Szenen detailliert erklärt worden vom Projektleiter Jochen Drees für die DFB-Schiedsrichter und erklärt wurde, wie die einzelnen Szenen von der sportlichen Leitung bewertet wurden. Das gibt ein Statement und das ist auf der DFB-Homepage und dann verbreitet das natürlich die Presse weiter. Stand auch im Kicker, steht in der Bild-Zeitung, wie offiziell diese Entscheidung gesehen wurden.
Trotzdem losgelöst ist die Bewertung eines strafbaren Handspiels und somit ein Strafstoß korrekt, sagen sie zum Beispiel zu dem Mats Hummels Handspiel in der 73. Minute.
Gut, aber das eigentliche Problem haben wir jetzt hier, glaube ich, ganz gut, was heißt Problem, in Anführungsstrichen Problem, ganz gut skizziert. Wir haben jetzt schon festgestellt, dass es an manchen Stellen dann Ermessensspielraum gibt und das ist ja das, worüber wir auch, Nico, schon ganz oft gesprochen haben. Also wenn du keine Diskussion mehr willst, musst du sagen, es ist entweder alles Hand, immer wenn der den Arm oder nie. So, dann gibt's keinen Ermessensspielraum mehr. Und das wird nicht passieren, das wäre ja auch nicht richtig. Von daher gibt's da immer einen gewissen Ermessungsspielraum und da kommt genau das ins Spiel, was Patrick gerade beschrieben hat. Denn da wird der Verein, der jetzt irgendwie vor ein paar Wochen mal eine Szene gesehen hat, wo eine ähnliche, vergleichbare Situation war, zumindest in der Wahrnehmung derer, die gerade den Elfmeter gegen sich gepfiffen kriegen, dann immer aus der Schublade holen, auch wenn es vielleicht ein ganz anderer Schiedsrichter war, ein ganz anderer Spielverlauf, ein ganz anderer Kontext und das dann hochhalten und sagen, ja, aber warum denn da und bei uns nicht so? Und,
ja,
genau. Und dann nehme ich den Schiedsrichter an sich auch raus. Ne? Aber ich nehme halt auch die raus, die sagen, weil es Fußball und es Emotionen und dann geht es halt dahin. Wo ich aber, und jetzt die zweite Schicht der Dortmund-Geschichte, jetzt müssen wir schauen, Jude Bellingham, wie alt ist er? 17, 18 Jahre oder so, das ist noch ein junger Kerl und da will ich jetzt auch nicht zu sehr draufhauen, aber ganz ehrlich, also die Aussage ist schon sehr, sehr, sehr unglücklich so. Also da muss er vielleicht auch in dem Alter schon wissen, dass man sowas nicht macht. Und jetzt ist meine Wahrnehmung zumindest von, wie dann Dortmund da so nach außen hin drauf reagiert hat, auch so, ja, ist ja inhaltlich, stimmt das ja, ne? Wo ich mir so denke, ganz ehrlich, Leute, also finde ich schwierig, ne? Also ich hätte mir eher so ein Statement gewünscht wie, ja, okay, da ist er jetzt über Ziel hinausgeschossen und da sprechen wir mit ihm drüber und ne, so, dann wird das nie wieder vorkommen, weil finde ich schon schwierig. Und das sage ich jetzt nicht, weil wir hier gerade einen Schiedsrichter dabei haben und auch nicht, weil ich spricht eine ganze Menge gegen mich und auch nicht, weil ich Schalker bin und wir gerade über Dortmund reden. Aber das geht schon ein ganzes Stück weit, finde ich, so zum einen. Zum anderen, aber jetzt wird auch eine Strafanzeige gestellt und das wird mir dann auch wieder zu wild. Also ganz ehrlich, ich glaube, wir müssen uns alle ein bisschen weniger ernst nehmen und mal wieder hinlegen.
Ja, aber da will ich mal ganz kurz reingehen, weil das fand ich nämlich insofern ganz interessant. Patrick, du hast ja hier vorhin schon ein paar Mal so ein bisschen ausgedrückt, dass dieses Gefühl von so ein bisschen ohnmächtig sein, wenn dann diese Vereine sich gebündelt auf einen stürzen, dann schießt sich da diese Aktion, da steckt ein bisschen Aktionismus drin, finde ich schon, aber dieser Schiedsrichterbeobachter da gemacht hat, indem er eine Strafanzeige gestellt hat, die ja offensichtlich haltlos ist, weil er es selber gar nicht machen kann, weil er nicht selber benachteiligt ist, er nicht beleidigt wurde. Aber das hat mir so ein Gefühl gegeben von Signal, ey, du Schiedsrichter, du stehst nicht alleine da. Ist das etwas, was häufiger passiert, was du häufig auch in deiner Karriere vielleicht schon mal gespürt hast, ein Gefühl von, wenn es hart auf hart kommt, sind wir eine Gang?
Ja, schon. Na klar, wir sind auch eine Gang. Und wir sind nicht nur eine Gang im Fußball, sondern wir sind eigentlich eine Gang in allen Sportarten. Weil das ist das, was die Sportarten, glaube ich, auch grundsätzlich zusammenführt, Also ein Fußballer kann kein Basketball spielen, glaube ich. Es wird schwierig, schon, aber nicht so geil wahrscheinlich oder wie auch immer. Aber ein Schiedsrichter hat irgendwie dasselbe Grundgerüst in jeder Sportart, weil es der Schiedsrichter ist. Und da halten wir schon alle zusammen. Natürlich gerade im Fußball, natürlich sind wir alle miteinander vernetzt. Und natürlich gibt man sich da untereinander Halt und spricht auch miteinander über die Situation. Mit dem einen mehr, mit dem anderen weniger. Weil sonst anders, ich meine ganz ehrlich, hältst du es ja auch nicht aus. Also du musst ja mit irgendjemandem darüber sprechen. Du musst ja auch Dampf ablassen. Ich bin ja auch ein Mensch. Ich kann ja nicht alles in mich hineinfressen und sagen, ja, ich bin die größte Maschine, die Welt je gesehen hat. Sondern wenn von alles alle Seiten auf dich einprasselt. Ich meine, man läuft da 11 bis 12 Kilometer pro bei so einem Topspiel, da kommen ja so viel Eindrücke und so viele Elemente auf dem Schiedsrichter dazu, da musst du doch auch mal Druck ablassen als Schiedsrichter, darfst du auch mal Emotionen zeigen. Und natürlich halten wir da zusammen und versuchen uns da gegenseitig auch zu stützen, das gehört ja auch dazu. Aber das ist bei weitem, glaube ich, nicht so wie in einem Verein.
Wird auf jeden Fall spannend zu sein, wie das weitergeht. Ich denke mal, Dortmund und Zweier werden keine Freunde mehr und das wird, wie sich Dortmund aufgestellt hat, auch das ein oder andere Mal bei den nächsten Situationen zu einem Thema werden, weil sie haben sich ja damit offen, finde ich schon so ein bisschen offen, mit der kompletten Schiedsrichterzunft angelegt, mit dem, was sie da jetzt gemacht haben. Das wird schon sehr, sehr spannend zu sehen, wenn dann die nächsten Elfmeterscheidungen
nicht gepfiffen werden. Wobei man in aller Deutlichkeit sagen muss, ich pfeife trotzdem gelb gegen blau oder schwarz gegen rot. Für mich, es ist immer wichtig, als Schiedsrichter nie voreingenommen in irgendein Fußballspiel zu gehen. Ich muss immer,
ist auch eine Kunst.
Es ist eine Kunst. Es ist eine Kunst und es ist meine Grundpflicht, unparteiisch zu sein. Was ich denke, ist völlig irrelevant. Aber ich muss ein Spiel immer unparteiisch und ohne Vorurteile. Das ist, wenn ein Spieler, nehmen wir mal Ribéry früher, ja, von dem ich immer weiß, dass das ein geiler Kicker ist, aber tritt man ihm dreimal auf die Füße, haut er einem einen Ellbogen hinten in die Fresse rein. Ja. So, das ist Ribéry gewesen. Jetzt musst du also versuchen, den Spieler immer darauf vorbereitet zu sein, dass der Ellbogen kommt, aber nie erwarten, dass der Ellbogen kommt.
Mhm. Ja, ich weiß genau, was du meinst.
Nicht darauf zu warten, jetzt kommt bestimmt der Ellbogen schnappe ich ihn mir und jetzt kriegt er rot, sondern wenn der Ellbogen dann kommt und ich denke, habe ich nicht gesehen, dann sagen alle, was ist los mit dir, Patrick? Das weißt du doch, dass sowas passiert. Also ich muss immer vorbereitet sein, aber nie mit Vorurteilen behaftet in eine Partie gehen. Das ist ein No-Go.
Und das ist wahrlich nicht einfach, das kann ich bestätigen.
So, und das ist aber so. Und wie gesagt, und dafür bekomme ich auch Geld. Ich bin ja auch, ich gebe ja auch eine Dienstleistung ab. Na, ich muss ja auch, ich bin dafür auch zuständig, dass das ein geiles Fußballspiel ist. Das sage ich mir immer wieder. Wenn ich dafür sorge, dass das Spiel geil ist, ja, dann habe ich doch alles richtig gemacht. Ich will mich natürlich auch mal am Ende abfeiern lassen. Ich bin ja so ein Schiri-Typ, muss ich ganz ehrlich sagen. Der mag auch gerne Lob. Mhm. Es heißt ja immer, das größte Lob ist, wenn du nicht gesehen wirst als Schiedsrichter. Finde ich irgendwie kacke. Ich kann auch mal einer sagen, Alter, der hat geil gepfiffen heute, der Vogel da in der Mitte. Das kann man doch mal sagen.
Ich habe da die nächsten Wochen mal ein Auge drauf auf dich jetzt bis zur Winterpause und wenn mir da was besonders positiv auffällt, dann schreibe dir mal Instagram.
Dringend, ja.
Ja, mach ich. Einmal ein Wort, ich mach das.
Aber das ist ja total interessant.
Was pfeifst du am Wochenende?
Das darf ich dir noch nicht sagen.
Ah, okay.
Ja, aber dann, Bundesliga auf jeden Fall.
Ja, krieg hin.
Gucken wir uns an.
Soll ich auch schreiben, wenn ich Kacke fand? Nein, Spaß.
Ja, doch, ernsthaft. Ja, kannst du auch machen. Also wenn du sagst, Ittrich, was du da wieder geflötet hast für eine Grütze, das geht gar nicht, kannst du auch machen.
Ja, und du merkst ja auch, du kannst es auch ungefähr in dem Tonfall machen.
Ja.
Wie wichtig sind dir dann eigentlich solche Bewertungen? Der Kicker macht doch immer, glaube ich, diese Spielerbefrage, wo dann, wenn der Schiedsrichter der Saison oder der Halbserie mal gewählt wird. So, wie gehst du damit um?
Meinst du jetzt mit der Benotung oder meinst du jetzt Top?
Die werden doch der beste Schiedsrichter und dann kriegt auch irgendwie, ich glaube, wer gewinnt, war Felix Brüch? Oder
ja, nee, das stimmt nicht. Das stimmt so nicht. Es gab früher die Bewertung des schlechtesten Schiedsrichters. Das hat man eingestellt, das hat man nicht mehr gemacht. Und jetzt gibt es nur noch die Top 3 und Top 4 Schiedsrichter, die veröffentlicht werden. Deswegen muss ich da ganz vorsichtig sein, weil ich bin da mal relativ weit vorne bei dem Ranking. Deswegen finde ich das ganz geil. So, also
ja. Ja, dann sehen wir mal, ob das so bleibt.
Genau, von daher. Aber das ist immer subjektiv, weil ist nie die fachliche Expertise eines Beobachters oder der wirklichen Wahrnehmung. Manchmal ist es richtungsweisend und schon vernünftig, aber da gibt es teilweise selbe Ausführung und zwei völlig unterschiedliche Noten. Der eine kriegt eine 2,5 und der andere eine 3,5 oder eine 4,5 und da steht Zweikampf falsch beurteilt, der kriegt eine 3,5 und der andere irgendwie, Videoassistent hat 10 Mal eingegriffen und kriegt eine 2, weil das Team ja so toll war. Also das ist so richtig geil ist das nicht, aber man arbeitet darauf hin, dass die Bewertungen da ein bisschen korrekter werden und versucht sich da auch auszutauschen mit Journalisten. Das finde ich auch wichtig, dass das Ganze vor allen Dingen transparenter wird. Das ist für mich ein extrem wichtiges Thema, weil ich ja viel Podcast mache, auch viel mit Leuten rede und viel für die Schiedsrichterei werbe, weil ich möchte, das sagte ich vorhin so lapidar, ich will auch mal gelobt werden oder so, aber ich finde, dass wenn wir uns nicht zeigen mit dem, was wir machen, und dass das auch geil ist, was wir machen und dass das auch geil sein kann, was wir machen und dass wir auch Entscheidungen auch mal erklären können, also für Transparenz sorgen, dann können wir nie irgendwie in ein positives Licht gerückt werden.
Ich glaube, wir können schon uns alle darauf einigen, dass so habe ich jetzt zumindest immer wahrgenommen, dass insbesondere im Fußball und so, woran das wirklich liegt, kann ich mir bis heute nicht so 100% erklären, der Umgang gegenüber Schiedsrichtern drastischer und ich sag's jetzt mal ekelhafter und vielleicht auch respektloser ist als in allen anderen Sportarten, die mir so einfallen. Das trifft aber auch auf den Umgang mit Spielern aus Richtung der Medien zu, ne? Also wenn ich mal ich kann dir sagen, wenn ich mal so einen Ecki Häuser da am Spielfeldrand sehe, bei der Mannschaft, die gerade das 5. Spiel in Folge verloren hat und weiterbohrt und habe ich in keiner anderen Sportart so gesehen. Also sollte sich mal einer erdreisten lassen, irgendwie einem Alexander Zverev oder so solche Fragen im Tennis zu stellen, ne? Dann ist halt so Interview zu Ende in dem Moment, ne? So.
Und ich
weiß halt nicht, woran es liegt.
Ehrlicherweise an der Medienlandschaft, in der wir uns befinden. Und mein lieber Pillow, ich bin persönlich sehr stolz auf dich gerade, weil das Überleitung sein Vater war, die du da gebaut hast. Denn du hast
Patrick, hier wird Lob verteilt. Wir leben eine aktive Lobkultur hier im Podcast.
Ja, genau. Wenn ich hier rausgehe, dann schwebe ich hier direkt aus meinem Keller in den ersten Stock, ey. Und dann ist geil. Dann kann ich wieder eine geile Serie gucken. Das ist mega.
Ja, sehr schön. Finde ich gut. Und dann erzähle ich dir am Wochenende einfach, schicke ich dir geil gepfiffen. Und dann hast und du pfeifst, und du pfeifst erst am nächsten Tag oder so.
Der hat das Spiel auch gar nicht gesehen.
Egal.
Aber Überleitung des Todes war Richtung Umgang Medien mit Spielern und das ist das, was Pillow mitgebracht hat, was aber auch wie eine Nachricht eingeschlagen hat, jetzt gerade Richtung zweite Liga. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, Pillow, ich schieb dafür gerne ein 4:0 gegen Aue auch mal ein kleines bisschen zur Seite, um das mal zum Thema zu machen, damit wir es heute nicht ausrufen lassen. Und von mir aus über den Schalker Ausflug nach Hamburg können wir auch einen Mantel des Schweigens legen. Anklage gegen Jatta.
Ja.
Verdacht auf Vergehen gegen das Aufenthaltsgesetz.
Ja,
eine Kampagne, muss man schon wirklich sagen, die Zeitschrift, das Medium mit den 4 Buchstaben jetzt seit ungefähr, glaube ich, 2 Jahren gnadenlos durchzieht mit Schlagzeilen, die mich jedes Mal kotzen lassen, ist jetzt zu dem Punkt gekommen, dass jetzt die Staatsanwaltschaft zugegriffen hat, was bedeutet, dass es einen Verdachtsfall gibt. Der Zwischenton ist aber ekelhaft.
Ja. Ja, ist auch wieder ein schwieriges Thema, ne? Also alles, was bisher war, haben wir schon ein paar Mal drüber gesprochen, du hast gerade gesagt, die Berichterstattung darüber und wo das herkommt und wie da manchmal Formulierungen gewählt werden, ist nicht so geil. Und jetzt steht der Verdacht aber so weit im Raum, dass Staatsanwaltschaft Hamburg oder was, irgendwer jetzt ein Verfahren eingeleitet hat. Ne? Keine Anklage, sondern ein Verfahren, oder? Ist doch korrekt.
Ja, Verfahren. Ich gucke gerade hier nochmal ein bisschen.
Ein Ermittlungsverfahren. Es wurde noch keine Anklage erhoben. So, dann ist es bis dahin ja jetzt erstmal eine Vermutung. Also grundsätzlich bleibt dazu zu sagen, wenn jetzt diese ganzen, du hast es gerade eine Kampagne genannt und das läuft jetzt seit, ich weiß nicht, 2 Jahren, ich glaube, dann können wir da wirklich von sprechen. Ich weiß auch nicht so, warum so wirklich, ne? Aber grundsätzlich bin ich halt der Meinung aufgesessen, dass wenn es Regeln gibt, man sich an die Regeln zu halten hat. Das trifft für jeden zu. So, Punkt. Jetzt muss. Und vielleicht kommt ja auch raus, das ganze Ding war eine Farce und da ist alles sauber. So, dann doppelt und dreifach Schande über ihr Haupt von 4 Buchstaben.
Es ist übrigens aber schon eine Anklage, keine Ermittlungsverfahren.
Es ist schon eine Anklage, ja?
Ja.
Ja gut, dann eine Staatsanwaltschaft erhebt halt auch keine Anklage, wenn sie sich keine Hoffnung auf Erfolg machen oder wenn da nichts ist. Ne? So. Ja, von daher, was soll ich dir sagen? Dann vertrete ich halt die Meinung global, in Deutschland oder global auf die ganze Welt gesehen, es gibt Regeln und an die hat man sich zu halten und wenn man gegen die Regeln verstoßt, dann muss jetzt mal ausgelotet werden, wie schlimm war das denn wirklich? So, was ich bisher verstanden habe, ist, der heißt mit Nachnamen nicht Jatta, sondern anders und er hat mit seinem alten falsches Alter angegeben. So, Jetzt weiß ich selber, dass wenn Leute aus afrikanischen Ländern hier irgendwann rüber ist, aus welchem Land kommt der? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht.
Gambia.
Gambia, okay, ein afrikanisches Land. Dass das in dem Übergang von hier, von einem afrikanischen Land zu hier nach Deutschland gar nicht so einfach ist mit Papieren, und das ist auch nicht immer die Schuld desjenigen, der da mit irgendwelchen Papieren ankommt. Ich kann dir mal ein Beispiel sagen, ich weiß nicht, ob du sie persönlich noch kennst, damals, als wir bei Sammy unter Vertrag waren und Deluxe Records, hatten wir eine Kollegin, die so ein bisschen für uns in Anführungsstrichen abgestellt war, die sich ein bisschen um unsere Sachen gekümmert hat, die auch unsere erste Ansprechpartnerin war, die hieß Jadena. Mhm. Die kam aus Eritrea, glaube ich, hierüber. Die heißt aber gar nicht Jadena, die hieß Jordan. Der wurde von ihren Eltern in Eritrea der Name Jordan gegeben. Dann kam die aber hier nach Deutschland und da hat der deutsche Beamte gesagt, Jordan, das ist kein Mädchenname bei uns. Die heißt jetzt Jadena. Bumm, Stempel drauf. So. Geburtsdatum, ja hier, 1.1. Was weiß ich auch immer. Ne? Also wir alle wissen, wie das in Deutschland manchmal läuft in der Bürokratie. Von daher, lange Rede, kurzer Sinn. Also wenn gegen Regeln verstoßen wird, dann soll sich das auch angeguckt werden. Ich persönlich kann es null beurteilen, ob jetzt der Nachname, ob der jetzt Jatta oder da T oder da B oder wie so, oder ob der Pillard oder Hans Müller-Schmidt ist. So, ob das jetzt wirklich einen Einfluss hat darauf, dass er eine Berechtigung hat, hier im Land zu sein. Und ob das Geburtsdatum da jetzt irgendeine Rolle spielt. Ich habe keine Ahnung, das bin ich kein Jurist. So, das müssen jetzt dann tatsächlich Leute beurteilen, die sich davon auskennen. Für mich als Laie klingt das jetzt alles nicht so bahnbrechend oder weltbewegend. So. Ich weiß es aber nicht, ich habe nicht die Ahnung. Ne?
Patrick, hast du eine Meinung?
Nein, halte ich mich raus.
Ist auch wieder so ein Thema, weil es zu sehr in der, wahrscheinlich im Geschäft dann auch drinsteckt, ne?
Was ja, dann? Ich komme auch aus Hamburg und ich möchte mich auch gar nicht dazu äußern. Das sind so laufende Verfahren. Ich weiß nur, ich bin ja selber Polizeibeamter und ich bin 20 Jahre bei der Polizei und ich habe schon diverse Sachen erlebt auf der Straße kenne alle Seiten und die sind so und sind so. Und von daher, das ist echt ein mega schwieriges Thema und ich möchte da eigentlich überhaupt nichts zu sagen, wenn ich ganz ehrlich bin.
Der entscheidende Faktor dabei ist ja auch, dass wir dadurch, dass es jetzt eine Anklage gibt, einen rechtlichen, juristischen Weg haben, der auf jeden Fall stattfindet. Genauso aber einen nach wie vor emotionalen Weg, den dann der HSV auch jetzt noch einmal deutlich gemacht hat, dadurch, dass sie ein gemeinschaftliches Foto mit ihm gepostet haben, mit der Unterschrift Statement genug und damit im Prinzip aussagen, egal was dabei rauskommt, wir stehen immer noch zu dir und werden noch immer an deiner Seite stehen. Was auch, und das ist glaube ich der entscheidende Faktor, so ein bisschen in der Situation, in der wir uns glaube ich, die auch gesellschaftlich befinden, in der Gemengelage, inklusive der Kommunikation des Mediums mit den vier Buchstaben eben dafür sorgt, dass da noch so viel mehr mitschwingt, als einfach nur der Fall, dass es irgendwann, wie du es recht nüchtern beschrieben hast, Perlo, es gibt einen Fakt, wenn da gegen etwas verstoßen wurde, dann muss dem nachgegangen werden, da gibt es ein Urteil, Feierabend, sondern hier schwenkt ja mittlerweile so viel Emotionalität mit rum, die politisiert wird, was dem Ganzen auf jeden Fall noch mehr Augenmerk bringen wird. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ja. Keine weiteren Wortmeldungen dazu?
Schwierige Thema. Also nochmal, wenn ich jetzt der Richter bin, aber bin ja nicht, dann würde ich sagen, ja, dann heißt er halt, wenn er morgen Maria heißen will, dann heißt er morgen halt Maria, ne? So. Hm. Und ich weiß es halt einfach nicht, was jetzt so ein Alter dann für einen Einfluss hat auf eine, ich weiß nicht, Aufenthaltsgenehmigung, Visum oder was auch immer, da habe ich halt null Ahnung. Ne? Von daher sehe ich das von der rein sachlich-faktischen Lage, da wird sich jetzt drum gekümmert und dann wird dabei rauskommen und würde mich sehr wundern, wenn da jetzt irgendwo irgendwie die Welt untergeht, glaube ich ehrlich gesagt nicht. Und dann stellt sich halt berechtigterweise die Frage, wozu deine ganze Aufriss, ne?
Hm.
So, das weil ich unterstelle jetzt mal, dass die in irgendwelchen Medien sitzen und die Artikel schreiben und verfassen und da irgendeine Kampagne starten, die würden wahrscheinlich schon, die können wahrscheinlich besser beurteilen, was da jetzt am Ende bei rauskommt, wenn es dann zu einer Anklage kommt. Ne?
Wir werden es beobachten. Ich behalte es auf jeden Fall gerade hier als Hamburger auch weiter im Auge und das muss ich ehrlicherweise sagen, ist dann etwas bei aller, ich nenne es mal Rivalität mit dem Verein hinter der Müllverbrennungsanlage, bin ich da an der Stelle auf jeden Fall ziemlich solidarisch zu dem, was da gedanklich passiert. Auch bei den Schritten, die trotzdem jetzt hier eingeleitet wurden. Patrick, hast du Ahnung von FIFA?
Meinst du an der Play? Oder
ja.
Also ich habe gerade Seit einem halben Jahr die Nintendo Switch. Vorher kamen hier keine Konsolen. Ich bin ja, meine Kinder gehen auf die Waldorfschule. Hier, Fernsehen war nicht erlaubt. Nein,
nicht ganz so. Die gehen aber. Kannst du deinen Namen also tanzen?
Die gehen schon auf die Waldorfschule, die Kinder. Das muss ich schon sagen. Ich finde da die Schulform ganz geil. Aber wir haben hier schon, wir sind schon am Zocken ab und zu. Aber ich bin nicht der Zocker.
Dafür haben wir in diesem Haus unseren Freund Onkel Pello. Und Patrick, jetzt hast du ein paar Minuten, das ist immer der Moment, wo man mal auf Toilette gehen kann, ein bisschen Steuererklärung machen, irgendwie Möbel einrichten. Die Zeit hast du jetzt.
Ja, du tust immer so, als wenn ich da besonders halte. Du kannst doch mal was über FIFA sagen.
Ja, kann ja nicht.
Kann ich ja nicht. Ja,
und? Ich raff das immer nicht. Was gibt's denn darüber zu erzählen?
Oh, eine ganze Menge.
Schön, dass Sie fragen, Herr Edrich. In diesem Fall vielen Dank an unseren Partner.
Ach so.
Ja.
Oh. EA Sports. It's in the game. Aber du bügelst da immer drüber weg. Ich sag ja, ich habe ja nichts zu erzählen. Aber das ist ja für eine Wertschätzung unserem Partner gegenüber.
Das ist ja ganz im Gegenteil. Ich freue mich ja sehr darüber, von dir zu lernen. Ne? Ich freue mich ja sehr, von dir zu lernen an diesem Fall. Warum sollte ich versuchen, mich mit dir zu messen?
Touché. Ja, aber dann kündige doch nicht immer so an. Jetzt hält der alte Fettsack wieder seinen Dialog für fünf Minuten. Kannst du mal kurz deine Steuererklärung machen? Dann lass mich doch auch machen. So. Aber so viel gibt's halt tatsächlich gerade gar nicht zu berichten aus.
Aber ich kann berichten. Habe ich das letzte Woche auch schon erzählt? Weiß ich gar nicht. Habe ich schon von meinen ersten.
Du hast letzte Woche ähnlich angefangen, ja?
Hä?
Du hast letzte Woche ähnlich angefangen.
Ja, dass ich diese Quali-Dinger da gespielt habe.
Ja,
das habe ich letzte Woche schon.
Nee, aber nicht ganz so gut, ne?
Oh, aber 3 gewonnen. Ich spiele das so ganz punktuell immer mal ein. 3-3 gerade.
3-3, okay. Heißt, du hast jetzt noch 3 Spiele und musst noch 2 davon gewinnen, ne?
Mal gucken, wo ich lande.
Ja, ist nicht unmöglich, sagen wir mal so.
Ja. Naja, das war mein Beitrag.
Habt ihr eigentlich kein Privatleben? Habt ihr nichts zu tun? Oder was?
Erstmal ohne Witz. Das sagen die immer da.
Was ist das? Da an der Daddelkiste. Ich bin von morgens bis abends am Arbeiten. Ich gehe um 6.15 Uhr aus dem Haus zur Polizei, bin am Acker wie eine Hafenhure. Dann trainiere ich da wie ein Tier. Dann komme ich nach Hause, mache 13 Podcasts, hab hier 12 Kinder zu Hause und dann gehe ich ins Bett und weiß gar nicht, was los ist um 9 Uhr. Da bin ich völlig im Arsch. FIFA zocken.
Aber dann hast du ja nur selber los, ausgesucht. Ja, was ist denn mit dir los?
Ja, das ist doch trotzdem. Hör auf zu jammern, ich
das ist deine eigene Entscheidung. Wegen der scheiß Stimmung, du bist auch selbst für verantwortlich. Weißt du, was das Schöne? Das ist ja dann irgendwann auch Beruf. Deswegen, ja. Ne? Das ist ja Job. FIFA zocken ist ja Job. Und Pillow ist der einzige Nicht-Profi, den wir im Haus haben. Und deshalb kommen wir jetzt mal zum Informationsteil.
Ja, um das aber auch mal einzuordnen, ne? Also wenn da abends mal ein Stündchen zum Zocken bleibt und am Wochenende auch mal 2, dann war es das schon. Ne? Also viel mehr bietet sich da mir auch nicht. Wobei ich aber auch gerade eine Pause eingelegt habe aus Gründen, ja, aus Gründen der Nervenschonung. Ja? Aber was gibt's zu berichten? Für alle, die sich für den Ultimate Team Modus interessieren, the Team of the Group Stage zur Champions League, Euro League und Conference League Hand aufs Herz, hat einer von euch schon ein Spiel in der Conference League gesehen diese Saison?
Ja.
Hast du gemacht, ja?
Ja.
Was hast du gesehen?
Keine Ahnung, irgendwie die Zusammenfassung da.
Ich meinte ein Spiel live, 90 Minuten lang davor gesessen und ein Conference League-Spiel geguckt.
Negativ.
Negativ.
Ja, ich negativ. Auch negativ. Und wenn ich das wollen würde, wo läuft das?
Ja, ich habe das aber schon, das ist doch hier TV Now.
TV
oder so.
Now.
Und jetzt habe ich mir von Robbie Huhnke angeguckt und dann zack, dann habe ich mir die Konferenz, gucke ich mir mal an da. Und das lasse ich nebenbei laufen.
Okay, gut. Falls ich mal, okay, vielleicht wird das ja ab Halbfinale spannend. Naja, auf jeden Fall ist gerade der Team of the Group Stage in Ultimate Team draußen, bis, ich glaube, einschließlich Freitag in PEX. So Spieler wie Mohamed Salah, Robert Lewandowski, wir sind dabei, Trent Alexander-Arnold und so weiter und so fort, haben eine geboostete Karte bekommen, die scheiße viel Coins kostet auf dem Transfermarkt und die du in dein Team packen kannst und in 2 Wochen ist er dann noch die Hälfte wert. Wir dürfen nicht außen vor lassen, denn Nico hat jetzt letztens und wann war das denn, als du mir den De Bruyne, das war letzte Woche, oder?
Ich kann ihn nicht verkaufen, habe ich gesehen, der ist
untradable. Shit, Digga. Weil während wir beim letzten Mal gequatscht haben, ne, und da hast du mir doch dann irgendwie Du hast es, glaube ich, sogar noch gesagt, ne? Ich habe gerade De Bruyne gepackt oder so. Und ich habe gedacht, die ganz normale Goldkarte. Aber nee, Nico hat so eine super heftig Special-Version, so eine Signature-Signing-Karte rausgezogen, die, boah, ich glaube, mittlerweile an die 1 Million Coins kratzt. Aber schade, untradable bedeutet, kannst nicht verkaufen auf dem Transfermarkt. Das wäre ihre Million gewesen. Aber gut zu wissen, da muss ich mir jetzt auch nicht hinsetzen, um für dich ein Team für 1 Million zusammenstellen.
Das Nö, jetzt spielt er bei mir gemütlich auf der 10 und wämmst da was weg. Das ist auch okay.
Ja, ist auch nicht verkehrt, ne? So, aber darüber hinaus gibt's da gerade nicht viel zu berichten. Ich hatte ja letztes Jahr schon bemängelt, dass die Weihnachtspromo oder der Weihnachtsevent in Ultimate Team, den fand ich immer ganz nice. Footmass hieß der damals, den gibt's leider nicht mehr. Wurde ersetzt durch ein Event, der Freeze heißt, ja, so wegen Winter und kalt. Das geht wohl am Freitag los. Die ersten Leaks sind schon draußen und dann schauen wir mal, wie sich das bis Ende des Jahres entwickelt und vor allem, wer Anfang nächsten Jahres im Team of the Year stehen wird.
Aber Patrick, wenn du vielleicht doch Bock hast, bei FIFA einzusteigen, habe ich für dich eine Möglichkeit. Wir spielen bei Backspin jedes Jahr Turniere. Die spielen wir mittlerweile jetzt online in so Ligenform. Und für FIFA 23 haben wir auf jeden Fall geplant, das noch ein bisschen zu erweitern. Im Moment spielen wir quasi sowas wie eine zweite Bundesliga durch, wonach dann eine erste Bundesliga noch gespielt wird. Und dann küren wir den besten FIFA-Spieler aus der Hip-Hop-Szene. Wenn du Lust hast, könntest du nächstes Jahr mit einsteigen. Wir würden vielleicht ein bisschen weiter unten mit dir anfangen, so in der zweiten oder dritten Liga irgendwo, damit du ein bisschen reinkommst. Aber holler at me.
Ne? Dann also habe ich da auch Bedenkzeit?
Ja, hast du. Nein. Lass mich kurz nachdenken.
Alles, was mir nicht schadet, mache ich mit. Also von daher, ich finde das alles sind Dinge, die ich durchaus machen kann. Ich lasse mir ja von meiner Tochter mal ein paar Nachhilfestunden geben. Die ist da am Daddeln wie eine ganz große.
Ja, dann bin ich mal gespannt.
Die ist ja schwer im Fußballmodus. Ja, die 16-Jährige, die guckt jedes Spiel. Die ist wahnsinnig, wirklich. Ist unfassbar. Und mit der werde ich ja einen losstarten wahrscheinlich. Aber sag mal, eine Frage habe ich dazu jetzt doch noch. Ich habe ja mit Buschi und Wolf Fuß, ich habe die letztens gefragt, weil die kommentieren ja meistens diese Spiele. Ne?
Genau.
FIFA, und ich habe mit denen, weil ich mich interessiert hat, also wie viele Stunden man da einsprechen muss. Das ist ja schon eine Menge. Warum wird der Schiedsrichter da nie erwähnt? Warum kann da nicht mal so ein Ittrich pfeifen?
Naja, das ist eine Lizenzenfrage, glaube ich. Da gibt Schiedsrichter.
Ittrich hat ja wieder total daneben gegriffen, die gelbe Karte. Wo holt er die nur her? Irgendwie ja, sowas.
Da müsste vor allem, glaube ich, auch keiner mehr aufnehmen. Das hätten wir bestimmt noch irgendwo im Archiv, solche
Ja, ganz genau. Das wäre doch Weltklasse.
Ittrich, der Blinde, was brauchst du da?
Hat er hier wieder den großen FC Schalke 04, irgendwie sowas.
Ja. Welche Schalke-Spieler hast du eigentlich verpfiffen vorhin?
Verpfiffen ist jetzt vielleicht ein bisschen weit hergeholt. Da ist auch viel Emotion im Spiel gewesen. Ich habe Wolfsburg gegen Schalke gepfiffen, 2018, glaube ich, war das im Sommer. Da habe ich aus Rot-Gelb gemacht. Da war noch der Tedesco-Trainer. Das war nicht meine stärkste Performance. Und dann habe ich in der letzten Saison Mainz gegen Schalke gepfiffen. Das war letzter gegen vorletzter.
Oh. Ja.
Und da gab es auch eine. Da habe ich auch gar nicht, Elfmeter, eigentlich gar nicht, ne? Viel gegen Schalke gepfiffen, ja. Eigentlich gar nicht. Die wurden nur alle am Ende zu Ungunsten Schalkes ausgelegt. Ich habe. Da gab es einen Strafstoß, da Stasic hat einem auf den Fuß getreten, da habe ich weiterlaufen lassen, weil das für mich nicht so zwingend ein Strafstoß war. Ich bin auch eher ein Schiedsrichter, der nicht so gerne Strafstöße pfeift, die für ihn einfach auch nicht klar sind. Da müsste schon auch noch die Schuhe im 16er stehen, sage ich immer. Und da hat der Videoassistent eingegriffen, dann habe ich Schalke ein Handspieltor aberkannt, das ich gar nicht erkannt habe, weil er mit der Hand am Ball war und der Ball dann ins Tor geht. Das siehst du halt auch nicht, aber auch da, wenn es kein Videoassistent gegeben hätte, hätte ich nicht eingegriffen. So viele Entscheidungen gab es gar nicht eigentlich gegen Schalke, aber am Ende hat Schalke, glaube ich, die haben sogar verloren oder unentschieden, ich weiß gar nicht, wie das ausging. Solche Spiele blende ich ja dann immer relativ schnell aus.
Weil keiner gelobt hat, sagst du, ne?
Weil keiner gelobt hat, das ist doch, ich merke mir immer nur die guten Sachen.
Ja,
schlecht merke ich mir auch, wenn ich daraus lernen kann, ne? Also das ist auf jeden Fall, jedes Spiel wird nachgearbeitet, aber irgendwann musst du das ausblenden, weil wenn du das mit dir rumträgst, ist Kacke.
Ja. Ey, das sind die Weisheiten
fürs Leben hier. Also ich kann dir sagen, dass das beide Spiele mir gar nicht mehr so präsent sind. Deswegen können die Entscheidungen nicht so drastisch gewesen sein. Und worauf wir uns, glaube ich, auch alle einigen können, dass Schalke letzte Saison abgestiegen ist, lag nicht daran, was du gegen Mainz gepfiffen hast.
Vielen Dank.
Da können wir uns, glaube ich, dann tatsächlich drauf einigen. Ne? Gibt ein paar Schiedsrichterentscheidungen aus den letzten 10, 15 Jahren, die ich heute immer noch weiß, als wären sie gestern gewesen. Da war man aberkannte Tor im Pokal-Halbfinale gegen Frankfurt. Vor 2 Wochen ist es noch nicht lange her, die Geschichte in Bremen und so weiter und so fort.
Da waren wir im Stadion zusammen übrigens gegen Frankfurt, ne?
Da waren wir auch. Nee, ich war nicht im Stadion.
Nee?
Der Rant, das war mein erster Rant, den ich in meinem Leben je über Social Media abgesetzt habe. Ich habe zu Hause geguckt und danach ins Studio gefahren.
Das weiß ich noch.
Der ist heute noch da.
Da saß ich im Stadion und du hast, und das ist, ey, das ist eine der Geburtsstunden von diesem Podcast.
Den lasse ich auch bis heute stehen. Und da kommen auch alle anderen Schiedsrichter, obwohl sie gar nichts dafür können, und der DFB und alle im Elfenbeinturm, die kommen da alle nicht gut bei weg.
Das stimmt.
Da hatte ich Laune. Aber wenn du mich jetzt fragst, welcher Schiedsrichter war da damals, keine Ahnung, weiß ich nicht mehr.
Ja.
Egal.
Können wir zum Abschluss noch mal ein kleines bisschen Orakel spielen mit euch? Da hätte ich ein bisschen Bock drauf. Denn international steht ja die Champions League mit dem letzten Spieltag jetzt gerade diese Woche an. Wenn ihr das hier hört, wir kommen ja Mittwoch. Das heißt, die ersten paar Spiele sind schon weg. Die anderen, die laufen heute Abend, ihr hört quasi einen Podcast und heute Abend laufen die Spiele und sowas alles. Das hätten wir ganz gerne mal so durchgespielt mit euch, um ein Gefühl dafür zu kriegen, dass wir sind ja auch ein Dienstleistungspodcast für euch da draußen, um euch zu erklären, wer so Halbfinale spielen wird am Ende. Hättet ihr beiden Bock, wärt ihr mit dabei, dann würde Peter nämlich die Gruppen mal vorlesen und wie sie im Moment stehen und dann gucken wir mal, wie sich das so im Moment verhält und wen wir ins Halbfinale wählen.
Ich tippe nicht.
Och Mann, das ist nicht mal das, nicht mal jetzt?
Nein. Auch das nicht.
Warum nicht?
Habe ich euch doch am Anfang erklärt. Auch wenn es international ist. Ne? Und dann heißt es, ja, Bayern nachher im Halbfinale. Ist doch logisch. Haha, Bayern-Bonus. Natürlich. Beim nächsten Mal, der mag die Bayern. Das geht halt nicht. Aber ich kann euch eins sagen, bevor ihr eure große dicke Tipprunde macht. Felix Brüch pfeift morgen Real Madrid gegen Inter Mailand. Das ist sein letztes Spiel auf internationaler Ebene. Damit hat er die meisten aller Spiele gepfiffen, die es auf Champions-League-Niveau zu pfeifen gibt. Ich glaube 56, ich muss gerade nochmal nachlesen, ich weiß gar nicht genau. Er hat, glaube ich, 69 Schiedsrichtereinsätze in der Königsklasse gehabt. Er darf 16 Einsätze in der Champions-League-Qualifikation. Kein anderer hat mehr und er ist eben gerade, also vor einem Tag, wieder zum Weltschiedsrichter nach 2017 gewählt worden. Das ist schon eine ganz fette Auszeichnung und das finde ich, sollte man auch mal erwähnen, auch wenn vielleicht so wie ich dich ja gerade jetzt anschaue, ich weiß nicht, ob das so geil ist für euch, aber zumindest für einen Schiedsrichter ist das, glaube ich, eine Riesenauszeichnung.
Nee, ich finde das total spannend. Ehrlicherweise freue ich mich auch immer darüber, weil ich habe mich schon oft genug auch über irgendwelche Schiedsrichter bei Welt- und Europameisterschaften geärgert, wo ich das Gefühl hatte, die sind dem Niveau des Spiels nicht ganz angemessen. Da muss man ja mal schon sagen, dass die Ausbildung in Deutschland so stark ist, dass du, wenn dann deutscher Schiedsrichter in so einem Spiel mit dabei ist, dann kannst du davon ausgehen, dass er auch zu Recht da ist, wo er ist. Und die Auszeichnung, die oben drauf, die sorgt halt dafür.
Hast du eventuell jemals persönlich die Ehre gehabt, wie hieß er nochmal? Colina. Wie hieß er mit Vornamen?
Pierluigi Colina.
Hast du ihn jemals zufällig kennengelernt persönlich?
Ja, den habe ich kennengelernt. Und zwar gab es in Hamburg im Volksparkstadion mal ein Spiel, das er gepfiffen hat. Da haben ganz viele Größen gespielt. Beckham und keine Ahnung was alles. Das war 2011 im Winter, im Dezember oder so, glaube ich, war das. Und da habe ich ihn kennengelernt, mit ihm gesprochen. Der ist ja Chef der FIFA-Schiedsrichter, um es mal so ganz pauschal auszudrücken. Ja, schon eine sehr, sehr krasse Persönlichkeit. Krasser Typ.
Ja, den fand ich auch immer ziemlich beeindruckend. Und ehrlicherweise braucht es auch solche Typen auf dem Platz, ne?
Ja, ja, ich sag also mal, ich finde schon, dass man das ist immer so leicht gesagt, wir brauchen Typen. Ich meine, guckt sich im Fußball um, da werden es auch immer weniger. Ist die Frage, muss es wirklich immer Typen geben? Leute wollen Typen haben, aber diese Basler Effenberg-Generation, die es früher gab, wo du nur noch Typen hattest, da hat es auch andere Schiedsrichter-Charaktere. Die Zeit hat sich halt auch geändert. Ne? Also ich werde ja auch immer so als Typ bezeichnet und so irgendwie so etwas anders. Aber trotzdem finde ich, dass man jeder Schiri jetzt, ich muss ja von Schiedsrichtern sprechen, oder ich spreche gerne von Schiedsrichtern, ist ja auf seine Art und Weise erfolgreich. Wenn einem Schiri mit Arroganz vorgeworfen und dem anderen wird irgendwie keine Nahbarkeit vorgeworfen, der andere labert zu viel, aber jeder ist ja mit seiner Art da ganz nach oben gekommen und am Ende geht es um die Entscheidungsqualität. Mache ich es richtig oder mache ich es falsch?
Ich bin ja persönlich der Meinung, der letzte echte Typ unter den Schiedsrichtern war Dieter Ahlenfelder, der 1975 das Bundesligaspiel zwischen Werder Bremen und Hannover bereits nach 32 Minuten in der ersten Halbzeit abgepfiffen
hat. Ja gut, da gab es halt auch einen Lütten, ne?
weil er auf jeden Fall schon eingetankt hatte. könnt ihr nachlesen, ist das ein kleines halbe Fundstück der Woche mit dem der betrunkene Schiedsrichter, der nach 32 Minuten zur Halbzeit pfeift.
Wer auf jeden Fall auch damals ein richtiger Typ war und auch heute noch ist, ne, den kenne ich so ganz, ganz flüchtig privat so ein bisschen, Jürgen Jansen, damals auch Bundesligaspieler.
Mein Coach. Ich weiß nicht, ob der den aber sagt. Danke, warum bin ich in die Bundesliga aufgestiegen? Jetzt weißt du auch, warum ich so einen schweren an der Klarinette habe. Ja.
Ja, ist heute der oberste Vorgesetzte von meiner Frau in ihrem Beruf. Ja.
Ja.
Siehst du, die Welt ist klein.
Ja, so der, schließt der sich der auch, Kreis.
Der hat auf jeden Fall richtig an eine Marmel, im positiven
ja,
Sinne.
Ne? Das ja, stimmt. Ja, ja.
Kann ich bestätigen, ja.
Ja.
Peter, ich überlege gerade, ob unsere Rubrik jetzt überhaupt noch Sinn macht, wenn Patrick ja nicht mitreden will. Und
ich habe sonst auch eine Frage, die mir schon auf der Seele brennt.
Pass mal auf, wir lassen die Champions League weg. Guckt es einfach, ihr wisst dann eh, wir machen noch was draus die nächsten Wochen.
Ja, komm, Nico, du und ich einmal. Die beiden Halbfinalpartien, Stand heute, was sagst du?
Ja, okay, dann legen wir los. Dann machen wir es ganz schnell. Peter, mach du das und dann machst du deinen Kram hinterher.
Okay, wir gehen die Gruppen durch und ihr sagt mir davon,
nee, was ihr glaubt, wie weit. Brauchst nicht die Gruppen durchgehen, wir tippen jetzt einfach nur mal das Halbfinale. Du, Nico und ich.
Mhm. Okay, Halbfinale. Soll ich anfangen?
Ja, fang mal an.
Ich sag, die vier Mannschaften sind Bayern, das ist einfach langweilig, Bayern, Chelsea.
Ich weiß, was kommt.
Komm. Liverpool und Ajax Amsterdam.
Ach doch nicht Ajax Amsterdam.
Ajax glaube ich auch nicht.
Naja, also was wir jetzt gerade halt nicht im Blick haben, kann sein, dass diese Partien, die wir gerade sagen, schon, dass diese Mannschaften schon früher aufeinandertreffen.
Ja, das habe ich ja ausgerechnet. City fliegt im Viertelfinale gegen Liverpool raus.
Das hast du jetzt auf. Ah, wird das zustande kommen, ja?
Ja, das habe ich gesehen gerade.
Ah, okay.
Und deswegen, weil Ajax spielt nämlich als allererstes gegen AC Mailand, ist dann im Viertelfinale. Und im Viertelfinale treffen sie auf ein geschwächtes Barcelona. Zack, Halbfinale.
Mhm. Mhm. Nicht so unrealistisch, hast recht. Wen hast du jetzt nochmal gesagt? Du hast gesagt Liverpool, Ajax, Bayern und?
Chelsea,
okay. Peter?
Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das so Sinn macht, im Sinne von, ob die schon voraufeinander treffen, aber Liverpool ist für mich auch klar. Bayern ist für mich klar. Ich schmeiß noch dazu Juve, weil ich nicht die gleichen sagen will wie Nico.
Juve ist hart, Alter.
Juve ist hart,
Tabellen 14 ja, in der
Serie. Ja, letzten vier Spiele alle gewonnen, der Champions League. Das ist mir egal, was in der Liga passiert. Und PSG.
Ja, ja. So, jetzt weiß ich halt nicht, wird Bayern auf PSG, wird das im Halbfinale kommen, wird das früher kommen? Nico,
kann passieren, bei drauf. PSG Zweiter. PSG ist der Brocken in der Gruppe der Zweiten.
Also der könnte schon im Achtelfinale quasi kommen.
Ja, genau, der kann im Achtelfinale auf alle treffen.
Okay. Naja, wenn man das mal ausblendet, würde ich sagen, Bayern, Paris, Man City, nicht Liverpool, wohlwissend, dass sie dann aufeinandertreffen, Man City und Chelsea. Ja.
Das Ganze seht ihr als Post auf unserem Instagram-Kanal, Wichtig ist auf dem Platz, das, was Peter betreut. Und daran lassen wir uns messen, nächstes Jahr im Frühjahr. Ja. Bis dahin haben wir vergessen.
Peter, direkt eine Aufgabe mehr mit auf den Weg gekriegt, mal eben. Ganz, ja, ganz schnell.
Das kann ich nicht so sagen, dann mache ich sofort fertig, klar.
Ja. So, was hast du da noch, Peter?
Was ich mich frage, wie das zu dir zu kommen, Patrick. Wir sprachen ja gerade schon von internationaler Beteiligung deutscher Schiris. Wie sieht der Prozess aus, wenn du erfährst, du musst morgen, übermorgen, am Wochenende im Flugzeug sitzen, um international zu pfeifen? Hast du da schon lange im Vorhinein Ahnung von oder wird gesagt, halt dir bitte das Wochenende frei? Das würde mich interessieren. Kannst du uns dahin
mitnehmen? Man hält sich immer frei. Okay. Ich bin jedes Wochenende unterwegs und als internationaler Schiedsrichter bist du immer unterwegs. Es sei denn, man meldet sich ab, was man nicht so häufig okay macht als Schiedsrichter. Okay. Also ich bin eigentlich jedes Wochenende unterwegs. Und wenn du FIFA-Schiedsrichter bist auf europäischer Ebene, dann hast du halt in den Kategorien, in denen man sich befindet, Kategorie als deutscher Schiedsrichter, wenn du auf die FIFA-Liste kommst, musst du mindestens 2 Jahre Bundesliga gepfiffen haben und dann muss ein Platz frei werden auf der FIFA-Liste, dann kommst du in die Kategorie 2 und musst dich dann international hochpfeifen durch Beobachtung, durch Leistung in die Kategorie 1 und in die Elite Group. Und da sind halt 4 Schiedsrichter, die alles pfeifen können, was es auf der Welt so gibt. Und da bist du halt ständig unterwegs international, mindestens 3 Tage. Ich habe da mindestens 3 Tage unterwegs. Ich war ja kein FIFA-Schiedsrichter in dem Sinne, ich war Torrichter, gemeldeter Torrichter als Bundesliga-Schiedsrichter und war 3 Jahre lang, habe ich das gemacht, dass ich echt, du fährst Freitag los, Samstag Bundesliga, Sonntag kommst du wieder, gehst Montag früh zum Dienst, fährst nach Hause, Dienstag früh Flieger, Mittwochabend Champions League, Sonntag früh zurück, Freitag früh zum Dienst, Freitagmittag nach Köln, weil Samstag bist du Videoassistent und so ging das 3 Jahre lang.
Beantworte die Frage, warum du nicht so viel FIFA spielst.
Ja, könnte man natürlich unterwegs machen, aber da gibt es in der Tat, dann musst du die Zeit mit der Familie nutzen, sonst laufen alle weg, ne? Da bringt die Kohle auch nichts.
Mit wie viel Vorlauf weißt du, für welche Partie du eingesetzt wirst?
In der Bundesliga wissen wir das ungefähr so, neun Tage, acht Tage vorher.
Okay.
Damit, ja, du musst Reise planen, ist ja logisch, genau. Ne? So, aber die Öffentlichkeit erfährt es auch jetzt Corona-bedingt immer noch am selben Tag des Spiels, wann der Schiedsrichter, Schiedsrichter da pfeift.
Ja.
Ja.
Ich habe gerade mal.
Ja, da machen auch Bundesliga-Vereine dann einen Tweet auf Twitter zu, ne? Was der Schiedsrichter gespannt ist. Also die Info ist ein Tweet wert.
Die Info ist ein Tweet wert, genau, und das habe ich jetzt, deswegen habe ich mir seit 4 Wochen Twitter angeschafft, weil ich mir diesen Shitstorm immer geben möchte. Aber ich muss sagen, ich habe bis jetzt, toi toi toi, ging es in dieser Twitter-Blase nicht ganz übel beschimpft zu werden.
Ja. Ich lese Twitter gar nichts.
Twitter ist ganz übel, aber ich habe es mal versucht, weil ich, wie gesagt, ich versuche das ein bisschen alles transparenter zu machen. Instagram mache ich jetzt auch seit einem Jahr, glaube ich, zeigt er was aus meinem Alltag und schauen wir mal, ob das, also es kommt ganz gut an, vor allen Dingen muss man ganz ehrlich sagen, es sind ja viele Schiedsrichter, wir haben ja knapp 60.000 Schiedsrichter in Deutschland, auch in Österreich, Schweiz, muss man nochmal 20.000 oder so dazu rechnen, nicht ganz vielleicht, insgesamt deutschsprachig, dass die was vom Alltag eines Bundesliga-Schiedsrichters oder eines Teams mitbekommen, das ist schon cool für die, ne, und du kannst halt auch ein bisschen was zeigen, ein bisschen was zurückgeben.
Finde ich auch einen ganz interessanten Punkt, kann helfen, um ein größeres Gefühl für Schiedsrichter und ihren Job zu kriegen.
Ja, total. Definitiv. Ja. Das bin ich fest von überzeugt.
Und hätte den Vorteil, dass wenn ich das nächste Mal das mir richtig angucke, dann auch direkt dich fragen kann, sag mal, Patrick, warum hast du eigentlich Werder Bremen damals im Pokal erste Runde gegen Osnabrück rausgepfiffen aus der ersten Runde?
Ja, das kann ich dir sagen. lieber nicht. Ja. Nee.
Das machen wir off the record. Aber die neuen gelben Karten zwischen Sandhausen und Werder Bremen, über die müssen wir nachher nochmal reden. Da auch 7 Karten. Bremen kriegt auf jeden Fall immer Karten, ich merke das schon. Ey, aber wir machen Deckel drauf mit dem Fundstück der Woche, denn Peter hat da noch einen, der auch generell mit den Schiedsrichtern ja immer eigentlich ganz gut ist, habe ich das Gefühl. Oder auch nicht, ich weiß es nicht.
Aber Peter, stehen alle Türen der Welt offen.
Ja.
Absolut, also pass auf. Und zwar legendäres Spiel am Wochenende, Freiburg gewinnt 6-0. In der Halbzeit hat Streich wohl seinen Jungs gesagt, reicht jetzt auch, bitte keine Tore mehr in der zweiten. Ich kann das emotional nicht mehr handeln. Denn was würde ein normaler Trainer machen nach einem 6-0? Wahrscheinlich klatschen, feiern, zur Pressekonferenz laufen. Christian Streich, Freund der Sendung Christian Streich, sitzt dort aber und sagt sowas wie, sowas habe ich noch nie gesehen, da ging er gefühlt alles rein und erinnert sich im gleichen Atemzug auch an die 1-2 Niederlage gegen Bochum in der Vorwoche zurück und zeigt so eine unfassbar sympathische Dankbarkeit und Ehrfurcht und Respekt vor seinem Fußball oder generell dem Fußball und habe ich demzufolge als Fundstück der Woche gepickt, wie er da wirklich, also würde man einfach nur gucken, seine Mimik, würde man nicht denken, dass der gerade 6-0 gewonnen hat, was einen Rekord aufstellt, sind die 5 Tore in 25 Minuten, hat auswärts noch nie ein Team davor geschafft. Heim hat das davor, glaube ich, im Jahr 1984 eben Gladbach einmal geschafft.
Ich würde jetzt ja die Frage anschließen, ob Patrick Ittrich denn mal mit Christian Streich auch nach der Karriere noch mal ein Trinken gehen würde. Lassen wir weg, bedanken uns für deinen Besuch hier. Ich hoffe, du hast ihn überstanden.
Ja, alles gut. Ich hoffe, ihr konntet mit meinen Pieptönen einigermaßen leben, aber ich versuche ja immer dann doch ein paar Dinger rauszuhauen, aber ich bin sehr zufrieden. Vielen Dank für die Einladung. Geile Typen, weitermachen.
Also, was du halt noch nicht weißt, ist, der Peter geht jetzt gleich los mit der Tonspur, die wir von dir haben, schneidet dann alles auseinander und setzt dann wieder so zusammen, dass wir schon in der dritten Minute schon das erste Mal scheiß Ribéry.
Ja, so richtig Dortmund, schlecht zusammengeschnitten.
Ja, so richtig kacke, so Borussia Dortmund, alles blind pesen. Und dann laden wir das hoch und dann haben alle Handy aus.
Ja, schneiden kann man alles, das ist ja das Geile am Podcast.
Ja, genau. Apropos, du hast ja auch einen. Wie heißt der? Wo finde ich den? Was passiert da? Und warum war ich da noch nicht Gast?
Da wirst du bald Gast sein, lieber Nico Backspin. Das ist der Refit.com Podcast. Ich habe ja so eine kleine Plattform gegründet, wo ich Schiris Training anbiete. Und der gleichnamige Podcast, den habe ich jetzt seit ein paar Wochen am Start. Und der befasst sich mit Schiedsrichtern, was sie machen, wie sie denken, wie sie trainieren, interdisziplinär. Ich spreche mit Schiedsrichtern in einer Sportarten, spreche aber auch mal mit Reportern, ich spreche mal mit ganz verschiedenen Menschen, die mit dem Fußball zu tun haben. Und ja, und jetzt wollen wir doch mal bald den Football uns reinziehen mit dir, Nico, und mal schauen, was es da so für Gemeinsamkeiten oder auch nicht gibt.
Das wird spannend, da habe ich Bock drauf, freue ich mich drauf. Aber erstmal war es eine große Freude, dass du Gast bei uns warst.
Gerne.
Yes. Und offiziell approved, ne, Pillow, oder was?
Ja, ist approved. Für einen Schiedsrichter schon nicht schlecht, hätte ich jetzt was gesagt.
Ja, wollte ich auch sagen. Also von daher, ich glaube.
Da war schon dein erstes Lob. So,
ja, das schon. Danke, live, das reicht auch.
Ja, super. Ich freue mich. Ich bereite jetzt schon mal die WhatsApp vor fürs Wochenende. Patrick, geil gepfiffen.
Ja. Brauche ich da nur noch abschicken.
Mal gucken, weil ich die abschicke. In diesem Sinne, das war Wichtiges auf dem Platz. Patrick Gedrich, unser Gast. Pillow, Peter, alle dabei. Mein Name ist Nico Backspin. Bis nächste Woche. Macht's gut und tschüss.
Ciao, ciao.
Ciao.